Mint.
Der Mint-Podcast aus Salzburg. Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Mint-Podcasts.
Heute sind wir zu dritt. Das sind ich, Anja,
Flora
und der Noah.
Und wir führen euch heute durch die Sendung.
Dieser Podcast, beziehungsweise das Thema dieses Podcasts, ist auch stark inspiriert zum aktuellen Aktionsmonat des Science Center. Was da wäre?
Forschen statt Faken.
Genau. Manche von euch haben jetzt vielleicht auch schon das heutige Thema erraten, nämlich Fake News.
Zu diesem Thema haben wir auch zwei Personen interviewt, nämlich die Stefanie Rueb vom Standard, die Salzburg-Korrespondentin ist,
und den Forscher und Geoinformatiker Bernd Resch.
Jetzt, wo wir gerade so viel über das Thema geredet haben, was sind jetzt Fake News eigentlich?
Naja, Fake News sind ja eigentlich nur falsche Nachrichten, die nicht auf den ersten Blick als solche erkannt werden können. Und öfters werden die halt übers Internet verbreitet.
Das Erste, was mir jetzt zu Fake News einfällt, ist der Donald Trump.
Ja, stimmt. Der Begriff Fake News hat ja auch zu Zeiten der US-Wahl 2016 sehr viel an Popularität gewonnen.
Ich glaube, generell sind Fake News in der Politik ein ziemlich großes Thema.
Da könntest du recht haben. Ich bin sicher, die hat die Stefanie uns noch mehr dazu zu sagen.
Manche Politiker nennen Zeitungen, mit denen sie nicht einverstanden sind, mit Absicht irgendwie Fake News oder Lügenpresse. Das sind aber keine Fake News, sondern sie wollen damit nur Misstrauen verbreiten. Also da muss man klar unterscheiden zwischen Fake News und Nachrichten, die eben Politikern gerade nicht in das Konzept reinpassen. Weil wir Journalisten natürlich sehr wohl Sachen überprüfen, bevor wir sie veröffentlichen und bevor wir Artikel darüber schreiben. Das nennt man dann Recherche. Also das wäre so mal Fake News, sind immer Lügen, die was gezielt eingesetzt werden, um Menschen zu verunsichern. Seit dem US-Wahlkampf 2016 ist das Thema Fake News auch in aller Munde und ein riesengroßes Thema. Da gab es nämlich auch sehr viele Falschnachrichten, die sie gezielt gegen einzelne Politiker gerichtet haben, um sie eben in ein schlechtes Licht zu rücken. Besonders eben der danach gewählte US-Präsident Donald Trump war für seine Falschaussagen bekannt. Seine Sprecherin nannte das damals sogar alternative Fakten, da ist auch dieser Begriff dann hergekommen. Die Zeitung Washington Post hat damals mitgezählt, wie viele falsche und irreführende Aussagen der Donald Trump während seiner Amtszeit fabriziert hat und kam auf 30.570. Also das ist wirklich eine Wahnsinnsanzahl und es gibt auch Studien, die irgendwie belegen, dass der Donald Trump auch für 40% aller Corona-Falschmeldungen mitverantwortlich ist.
Das klingt schon mal arg, ehrlich gesagt. Und wenn wir jetzt auch diesen Begriff jetzt alternative Fakten gehört haben, was ist jetzt so der Unterschied zwischen jetzt wirklichen Fakten, also wissenschaftlichen, belegten Wissen, Fakes, Fake News, alternativen Fakten und so weiter und ungewollten normalen Fehlern, die im Forschungsprozess passieren können? Was sind da jetzt so Merkmale, so Unterscheidungsmerkmale?
Also wichtig ist eben diese Unterscheidung zwischen Fakten und Fehlern, die was gemacht werden. Das kann auch im Journalismus passieren. Also es gibt da im Journalismus, dass Fehler passieren oder unabsichtlich eben falsche Sachen veröffentlicht worden sind. Aber das muss man unterscheiden von Fake News, weil Fehler macht man unabsichtlich und Fake News werden absichtlich in die Welt gesetzt, eben um Menschen zu verunsichern. Das ist so der grundlegende Unterschied zwischen Fakes und Fehlern. Und Fakten sind wiederum natürlich das, was man wirklich wissenschaftlich auch belegen kann. Also wo man sagen kann, okay, da gibt es eine Studie, das ist untersucht worden, das ist überprüft worden. Und das ist der Unterschied zu Fakten, Fehlern und Fakes, würde ich sagen, so kurz zusammengefasst.
Ja, jetzt wo wir einiges schon über die Definition von Fake News erfahren haben, wo kommt das eigentlich her?
Hat es das früher schon gegeben oder ist es jetzt nur eine heutige Zeiterscheinung?
Dazu weiß sicher der Bernd noch mehr.
Und sind Fake News, aber jetzt gerade darüber geredet haben, dass das viel mit den sozialen Medien jetzt zusammenhängt, dass das so ein großes Thema ist. Ist das jetzt was nur von der Zeit oder hat es das früher auch schon gegeben? Was glaubst du?
Das hat es ganz sicher früher auch schon gegeben. Also früher sind halt sehr viele Feindbilder geschürt worden. Da ist oft um Krieg gegangen, ob das jetzt im Zweiten Weltkrieg war und davor natürlich, aber auch schon im Kalten Krieg, wo es uns eigentlich was aus gut gegangen ist, aber die Aufbauphase in der Gesellschaft stattgefunden hat. Und dann hat er, also Russland hat nicht Russland geheißen, sondern der Russe, der uns überrollen wird und so weiter. Das war ganz bewusste Propaganda de facto. Und das hat es auch in den 70er Jahren zum Beispiel gegeben, wo es Karten gibt, wo quasi die Alliierten, die NATO, gegenüber dem Warschauer Pakt dargestellt wurden und Russland eben sehr, sehr rot, bedrohlich groß dargestellt und dann die Ukraine und Europa so ganz als graue Mäuschen, also wirklich bewusste Veränderungen der Darstellung auch, also mit Farben, mit Signalfarben arbeitend, mit verschiedenen Flächenverzerrungen, kennt ihr aus dem Atlas, und so weiter gearbeitet wurde, um bestimmten Sachverhalt eben entsprechend zu manipulieren, wieder in dem Fall aus politischen Gründen. Und die private Dimension dessen hat es, glaube ich, immer auch schon gegeben. Also sowas wie ein Stammtisch, wo jemand was verzählt, hast kehrt das und so weiter. Ich glaube, das ist was, was immer existiert hat, nur hat es eben diese große Verbreitung nicht gefunden, die jetzt eben sehr einfach ist. Also wenn jetzt jemand was in den USA sagt, dann höre ich das innerhalb von 50 Millisekunden. Früher hätte ich dazu nie Zugang gehabt.
Und wie lässt du jetzt deiner Meinung nach mit Fake News Geld machen? Ist da wirtschaftliches Interesse auch dahinter?
Wie wir sehen, sind Fake News auch sehr stark in der Geschichte verankert.
Ja, aber für Beispiele muss man nicht unbedingt in die Geschichte schauen. Da gibt es auch heute genug.
Und da hat die Stefanie ein sehr aktuelles Beispiel für uns.
Aber wir sind sehr oft mit Falschnachrichten konfrontiert, die wir herumgeschickt werden. Oder also uns werden auch einfach Sachen geschickt, die was wir überprüfen sollen, ob das stimmt oder nicht. Also ziemlich aktuelles Beispiel war zuletzt beim Terroranschlag in Wien. Gab es zum Beispiel die Nachricht, dass in Salzburg auch etwas passiert sei. Das ist auf Twitter losgegangen, überall ist es berichtet worden. Und mitten in der Nacht hat mich dann mein Chef angerufen und hat gefragt, hey, was ist bei euch in Salzburg los? Da gibt es offensichtlich auch irgendeinen Vorfall und gibt es da auch Terror? Und da muss man halt relativ schnell handeln, weil das eine unsichere Situation ist einfach. Und das ist bei mir recht schnell gegangen, um das zu überprüfen. Ich habe bei der Polizei angerufen und habe gesagt, es gibt diese Meldung, dass auch in Salzburg etwas wäre. Und die Polizei hat mir gleich gesagt, ja, wir kennen dieses Video schon, auch hier war ein Video im Spiel. Das ist aber ein altes Video, es ist in Salzburg nichts passiert. Also der hat ziemlich schnell Entwarnung geben können und wir haben das recht schnell aufklären können, dass das jetzt nicht eine aktuelle Meldung ist, über die man schreiben sollte. Wir sind dann drauf gekommen, wie das passiert ist. Das war ein Video von einer Festnahme nach einem Tankstellenraub. Also da hat er eine Tankstelle überfallen und der ist dann nachher festgenommen worden und irgendein Passant hat das per Video aufgezeichnet, das war aber schon 2 Monate her. Und zum Terroranschlag haben sie dieses Video dann verbreitet, um wieder Angst zu verbreiten. Also das ist so ein Klassiker, wie Falschnachrichten weiter verbreitet werden. Und stellt euch vor, wenn man das dann weiterschickt an irgendwen, der eben in Salzburg lebt, dann kriegen die Leute dort auch Angst, obwohl dort nichts los war. Und das ist das, was auch sehr problematisch ist an Falschmeldungen.
Um jetzt Nachrichten zu überprüfen, gibt es ganz einfach 3 Schritte, die man befolgen kann.
Ja, Schritt 1 ist die Quellenkritik. Also wer steckt da überhaupt dahinter? Im Qualitätsjournalismus könnt ihr das auch ganz einfach nachlesen, wer der Verfasser dieses Textes ist, und auch ein Impressum darf da nicht fehlen. Punkt 2 ist der Faktencheck. Überprüft, was wird da eigentlich überhaupt behauptet und kann das überhaupt stimmen? Punkt 3 ist die Bildrecherche. Also stimmen das Bild oder ein Video überhaupt mit dem Inhalt der Nachricht überein? Denn das ist bei Fake News meistens eben nicht der Fall.
So, jetzt wissen wir eigentlich schon eine ganze Menge über Fake News. Aber was hat das eigentlich jetzt alles mit MINT zu tun?
Ja, nicht nur der Journalismus hat das Problem, dass er immer mehr an Vertrauen bei vielen Menschen verliert. Auch die Forschung hat so ein Glaubwürdigkeitsproblem.
Warum das jetzt so ist oder woher das herkommt, hat der Noah jetzt mit dem Bernd abgeklärt.
Man muss sehr sorgfältig sein, wenn man was veröffentlicht und ja viel überprüfen. Aber wie gehst du dann damit um, dass Menschen halt auch im Internet es immer leichter wird, einfach zu behaupten, dass man Ahnung in einem Thema hat und dass vielleicht auch dann eine Arbeit von jemandem, der es überhaupt nicht auskennt und was auch falsch ist, mehr Aufmerksamkeit sogar vielleicht kriegt und du als Wissenschaftler, der viel mehr Zeit investiert hat, der Ausbildung auch vielleicht in dem Bereich hat, dann nicht so viel Aufmerksamkeit wie so eine falsche Information kriegt.
Das ist ein sehr guter Punkt und da gibt es ja genug Memes mittlerweile dazu im Internet, also wo eben die Wissenschaftler im Kittel dastehen und sagen, hey, this random guy on YouTube brought up a really interesting point, nachdem wir schon 20 Jahre jetzt dran gearbeitet haben. sogenannte selbsternannte YouTube-Experten, die sich irgendwo einmal ein 7-Minuten-Video angeschaut haben und dann glauben, Experten im Thema zu sein, ist eine schwierige Entwicklung. Jetzt muss ich dazu sagen, die Wissenschaft ist natürlich nicht bestrebt, möglichst stark im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses zu stehen. Also das ist nicht unsere Aufgabe oder unser Ziel. Die Idee in diesen Entwicklungen ist aus meiner Sicht erstens die proaktive Beteiligung am Diskurs. Das heißt sowas wie in sozialen Medien, dass man da aktiv ist, dass man Studien postet, dass man Studienergebnisse postet, dass man wissenschaftliche Papers, die eben wieder peer-reviewed, also begutachtet sind, eben da reinpostet und so wieder argumentativ vorgeht. Entkräften kann man es damit, ob das auf Resonanz auf der anderen Seite stößt. Das heißt, ob die ihren Glauben in eine andere Richtung verändern und eher dem wissenschaftlichen Prozess Glauben schenken, sei wieder dahingestellt. Und die andere Seite ist natürlich eine Transparenz, wie Wissenschaft funktioniert. Das heißt, bei uns gibt es zum Beispiel, sieht man da hinten oben, das sogenannte Ideas Lab. Und das wird immer wichtiger. Das heißt, da laden wir Schülerinnen und Schüler, Jugendliche, die breite Öffentlichkeit ein und diskutieren mit ihnen genau drüber. Was machen wir? Wie machen wir das? Welche Schlüsse kann man aus unseren Ergebnissen ziehen? Was darf man nicht behaupten? Und so weiter. Das heißt, der Erkenntnisstand und der wissenschaftliche State of the Art muss immer bekannt sein. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt natürlich für die sogenannte dritte Mission der Universität, also diese Brücke in Richtung Gesellschaft. Dass man nicht sagt, so wie früher, der Elfenbeinturm oder jetzt die Betonmauern von mir aus, hinter denen Sachen passieren, wo man keinen Einblick hat, sondern jetzt ist es eben so, dass man proaktiv damit nach außen geht. Also man tritt mal im Fernsehen auf, man gibt Interviews in Zeitungen, man schreibt Zeitungsartikel, man macht eben diese Outreach-Aktivitäten, also wo man sich wirklich die Öffentlichkeit zuholt, lange nach der Forschung und so weiter, um eben diesen Prozess transparenter zu gestalten. Ich muss persönlich sagen, ist oft ein bisschen schwierig, weil Forschungsthemen in ihrer Komplexität extrem zugenommen haben. Das heißt, einerseits durch den Wissensfortschritt, also weil natürlich der Erkenntnisstand sich immer weiterentwickelt und andererseits diese persistente Dokumentation. Also früher war es so, Archive sind niedergebrannt worden und dann haben wir von null angefangen. Heutzutage weiß man alles, was vor ein paar hundert Jahren passiert ist. Und deswegen ist natürlich die Geschwindigkeit des Fortschritts, des Erkenntnisstandes auch nochmal viel, viel schneller. Und wenn man sich vor 300 Jahren nochmal Newton eben angeschaut hat, dann kann man sagen, ja, der Apfel fällt nach unten und da leite ich ein Gesetz mit 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat ab. Ich glaube, das kann sich plus minus jeder vorstellen. Wenn ich jetzt jemandem versuche zu erklären, was eine künstliche Intelligenz macht und wie die funktioniert, dann muss ich es erst einmal selber so verstehen, was nicht ganz ohne ist. Und dann muss ich es so aufbereiten können, dass es das Gegenüber, das ja vielleicht keine Expertin in dem Bereich ist, auch noch versteht. Und deswegen gibt es eben diese Bestrebung, die auch bei Websites zum Beispiel, also gerade bei öffentlichen Einrichtungen, Stadt Salzburg und so weiter, eben eine Beschreibung in einfacher Sprache eben mit dabei haben. Also kann man Knopf klicken und der bedeutet dann, ich kriege das umformuliert. Das ist aber immer noch manuelles Tun. Das heißt, jemand sitzt im Hintergrund und schreibt den Text um. Jetzt kann ich nicht alle Texte auf der Word umschreiben, ist ressourcenmäßig schwierig. Aber prinzipiell gibt es die gleiche Idee für die Wissenschaft. Also wir versuchen, unsere Forschungsergebnisse so aufzubereiten, dass es eben Laien, die außerhalb der Wissenschaft tätig sind, eben auch verstehen. Und deswegen wird diese Medienarbeit und dieser Outreach für Jugendliche und die breite Öffentlichkeit eben immer wichtiger.
So, das war es jetzt erstmal mit dem ersten Teil unseres Podcasts. Wir hoffen, euch natürlich auch beim zweiten Teil begeistern zu können. Und damit wir jetzt ein bisschen Spannung wecken, gibt es jetzt einen kleinen Ausblick, was uns im zweiten Podcast beschäftigen wird. Ja, im zweiten Teil geht es vor allem um die Entstehung von Fakten in der Wissenschaft, die Entstehung von Medienmeldungen im Journalismus oder auch von Fake News im Social-Media-Bereich oder im Internet. Und wir erzählen euch auch noch etwas über die Gefahren, die diese Fake News mit sich bringen, wie ihr euch selbst schützen könnt, wie ihr vermeiden könnt, dazu beizutragen, dass sie verbreitet werden und was man dagegen tun kann. Und damit wir mit unserem Podcast nicht in die Fake-News-Falle tappen, werden wir jetzt unsere Quellen offenlegen. Denn zum einen, wie schon oben genannt, haben wir mit zwei Experten über dieses Thema gesprochen, zum anderen haben wir auch Internetrecherche betrieben. Unsere Quellen findet ihr aufgelistet auf unserer Homepage, ebenso wie Mitmachmöglichkeiten. Sowohl könnt ihr bei unserem Podcast gerne mitmachen, meldet euch einfach bei uns, oder auch bei gewissen Organisationen, die den Fake-News den Kampf ansagen.
Wenn ihr Mitmachmöglichkeiten sucht, dann schaut euch doch mal das Ideas Lab an oder die Lie Detectors oder schaut auf der Homepage von Mimikama vorbei, die regelmäßig Fake News aufklären. Ebenso, falls ihr schon etwas älter seid oder mal in die Zukunft blicken wollt, ist auch der Bachelor Digitalisierung, Innovation und Gesellschaft vielleicht für euch interessant, den man in Salzburg studieren kann.
Das war es erstmal von uns.
Und wir hoffen, euch natürlich wieder im zweiten Teil begrüßen zu dürfen oder von unserem nächsten Podcast. Also, bis bald!
Mint.
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 Der Mint-Podcast aus Salzburg.